Predigten, Seminare und weitere Impulse für den Glauben aus dem Diakonissenmutterhaus Eidlingen und dem Haus Tannenhöhe.
Singet dem Herrn ein neues Lied, denn er tut Wunder. Mit diesem Wort aus Psalm 98, dem Wochenspruch für diese Woche, möchte ich Sie alle ganz herzlich willkommen heißen. Wir haben wieder dieses Geschenk, dass wir in Freiheit und ohne Kriegsgefahr zusammenkommen können, um zu beten, Gott zu loben, auf Gottes Wort zu hören. Und das alles im Namen unseres Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Wir freuen uns auch auf diesen Gottesdienst, weil wir besondere Gäste haben. Ehepaar Manns ist unter uns, allerdings hier so diagonal sitzen sie. Hinten links seine Frau und vorne rechts Pfarrer Manns. Danke, dass Sie sich Zeit nehmen, zu uns zu kommen. Und ich habe ihn gebeten, dass er selber sich kurz vorstellt, auch wenn manche ja ihn schon des Öfteren gehört haben.
Passt. Alles gut. Ja, guten Morgen. Ich freue mich, dass ich mal wieder hier sein darf zum Gottesdienst. Stören Sie sich nicht an meiner Stimme. Die wird nicht mehr besser. Ich komme damit gut klar, habe keine Schmerzen und hoffe, dass ich verstanden werde. Was gibt es zu mir und meiner Frau zu sagen? Ich bin im Ruhestand seit 6 Jahren. Bin Pfarrer der Württembergischen Landeskirche, das bleibt man bis zum Lebensende, und darf mithelfen, dass nirgendwo ein Gottesdienst ausfällt. Da besteht jetzt hier wahrscheinlich weniger Gefahr, aber wir wohnen im Nordschwarzwald, in Rothfelden bei Nagold, und in diesem großen Kirchenbezirk Half-Nagold, da klemmt es hinten und vorne, und die Dekanatssekretärin, die diese Prädikanten und Ruhestandspfarrer verteilt, die ist heilfroh, wenn sie auf Leute zurückgreifen kann, die sagen, ich bin Rentner, ich habe Zeit. Und so machen wir das gerne. Und wenn keine Gottesdienste vorzubereiten sind, dann kümmern wir uns um unsere mittlerweile groß gewordene Familie. Wir haben schon seit längerem 6 Kinder, die sind auch schon seit einiger Zeit alle verheiratet. Und bis zum heutigen Tag betreuen wir, wenn es sein muss, 17 Enkel. Da können wir jetzt nichts dafür. Aber wir freuen uns, wenn Sie kommen, und freuen uns auch, wenn Sie wieder gehen. Ja, damit ist eigentlich so ziemlich alles gesagt. Ich habe mit Schwester Sonja gebeten, ob ich nicht ein paar Takte zu den Sonntagen zwischen Ostern und Pfingsten sagen darf. Die haben ja nun lateinische Namen, die uns alle geläufig sind und wir natürlich wissen, was sich dahinter verbirgt. Quasi-Motogenity, wie die neugeborenen Kinder. Ich dachte es doch, ich komme hier zu einem kundigen Gottesdienstpublikum. Genau. Also man kann diese Sonntage auch sehen wie eine Entwicklung eines Kindes oder im übertragenen Sinne die Entwicklung eines Gotteskindes. Am Anfang ist noch alles neu, wenn ein Mensch zum Glauben kommt. Man hat davon gehört, dass es diesen Jesus gibt und dass er heilt und dass er gesund macht, dass er Sünden vergibt und dass er uns die Zukunft eröffnet. Wie die neugeborenen Kinder muss man Menschen am Anfang begleiten und hineinführen, denn da kann es dann schon einmal sein, dass man seine eigenen Vorstellungen vom Christenleben verwechselt mit dem, was Jesus wirklich will. Da braucht es dann viel Barmherzigkeit. Das ist der Sonntag danach. Misericordias Domini, von der Barmherzigkeit oder auch von der Güte Gottes. So ein kleines Kind, bis es laufen gelernt hat, hat es allerhand Körperkontakt mit dem Fußboden, stolpert über das eine und das andere. Und auch junge Christen stolpern über das eine und das andere, wenn sie nicht genau wissen, wie geht's eigentlich, wie kann ich denn lernen, auf Gott zu hören, wie kann ich erfahren, wie er redet, um ihn aus dem ganzen Stimmengewirr unseres gesellschaftlichen Umtriebs herauszuhören. Und da gibt's manchmal Dinge, wo man dann sagt, oh, als Christ passt es jetzt nicht mehr wirklich. Nicht, dass man als Christ keine Freude haben darf und nicht, dass man als Christ feiern darf, darum geht es auch heute in der Predigt, sondern es sind einfach andere Zusammenhänge. Als Königskinder sind Christen im Blickfeld der Gesellschaft. Ich habe das immer wieder erlebt, dass andere, die des Glaubens unverdächtig sind, ganz genau wissen, wie sich Christen zu verhalten haben. Und da braucht es dann die Güte und Barmherzigkeit Gottes, dass er uns Schuld vergibt, dass er uns wieder aufhilft. Dann kommt der Sonntag Jubilate. Der war am letzten Sonntag. Ich erinnere mich noch, dass wir mit unserer damals kleinen Tochter, das ist jetzt ziemlich 40 Jahre her, in Würzburg in der Neumünsterkirche waren. Eine schöne, helle Kirche. Und dann hat sie so einen kleinen Piepston von sich gegeben und hat plötzlich den Nachhall entdeckt. Und dann gab es kein Halten mehr. Zum Glück waren wir weitestgehend allein in dieser Kirche, weil das Kind war nicht aufzuhalten. Sie hat sich gefreut an diesem Klang und an diesem Nachhall. Es war noch nicht mit Worten, sondern nur mit der Stimme. Aber die Freude war spürbar, Jubilate. Heute, der Sonntag Kantate. Irgendwann beginnt ein Christenmensch, dass man Gott loben kann, auch mit Worten und der Singstimme. Und da denkt man dann darüber nach, wie kann ich denn das machen? Und Liederdichter zu allen Zeiten bis zum heutigen Tage haben sich im Reimen geübt. Die Lieder, die wir heute singen, die passen einfach irgendwo auch von den Reimversen. Die letzte Silbe passt immer zu der, die in der Zeile drüber steht. Kantate, singet dem Herrn ein neues Lied. Und irgendwann spürt man, das Leben ist kein Ponyhof. Da gibt es Störungen von innen und von außen. Von innen, wenn wir schuldig werden an anderen Menschen. Von außen, wenn es einfach nicht so läuft, wie man sich das vorstellt. Und dann braucht man einen, den man um Rat bitten kann. Rogate. Betet. Bittet. Und dann kommt der Sonntag vor Pfingsten. Ex audi. Höre mich heraus, heißt das wörtlich übersetzt. Eine Bitte an Gott aus einem Psalm, wo, ja, wir können uns das nicht vorstellen, wo meine kleine Stimme unter den vielen Millionen Betern bei Gott ankommt und von ihm gehört wird und er darauf reagiert, und zwar individuell reagiert. Nicht alles gleichschaltet, sondern so, wie es jeder von uns braucht. Und dann diese Gewissheit, ja, Gott hört mich heraus. Die Bitte hängt auch damit zusammen, dass unsere Wünsche und unsere Fragen nicht gleich beantwortet werden. Gott hat einen anderen Zeitplan. Er weiß, was wann gut ist, so wie eine Mutter oder ein Vater weiß, was wann für ein Kind gut ist. Und wenn es um eine Tafel Schokolade kurz vor dem Mittagessen bittet, dann muss das Kind lernen, jetzt nicht, aber später. Und trotzdem dürfen wir Gott alles sagen. Alles, was uns auf dem Herzen liegt. Wir müssen nicht sortieren. Es gibt keine Verbote. Und auch wenn man sich über einen anderen Menschen ärgert, darf man das Gott sagen. Ja, sogar wenn man sich über Gott ärgert, darf man ihm das sagen? Ich sage nur Psalm 77. Das sind Worte, da holt man tief Luft. Darf man so mit Gott reden? Hat Gott vergessen, gnädig zu sein? Ja, man darf mit Gott reden. Zuerst und lieber mit Gott, als mit anderen Menschen. Psalm 139, der Ärger über einen anderen. Zuerst mit Gott reden. Und dann ist meistens auch schon ziemlich vorbei. Im Psalm 77 kommt Asaf wieder zum Loben. Im Psalm 139 erschrickt David, gehöre ich auch zu denen? Sieh, ob ich auf bösem Wege bin und leite mich auf ewigem Wege. Also wir sehen, diese 6 Sonntage zeigen diese Entwicklung und sie haben durchaus Sinn, dass man sich mal mit der deutschen Übersetzung und mit der Herkunft dieser Worte und dieser ganzen Sonntagsnamen befasst. Und nun wissen Sie, wie es geht, quasi Quasimodogenity, Misericordias Domine, Jubilate, Cantate, Rogate, Ex Audi. Ich frage Sie nachher nochmal.
Wir beten miteinander. Herr, von Herzen möchten wir dich loben als den Herrn unseres Lebens. Du weißt, was diese Woche nach uns gegriffen hat und uns auch noch beschäftigt. Und wir bitten dich, dass du uns jetzt innerlich auch vorbereitest, dass wir dein Wort hören und aufnehmen können. Hilf uns durch deinen guten Geist dazu. Und wir danken dir für das Geschenk deiner Gegenwart. Amen. Wir hören auf die Schriftlesung aus Matthäus 21. Ich lese ab Vers 14. Es kamen auch Blinde und Lahme im Tempel zu Jesus und er heilte sie. Als aber die hohen Priester und Schriftgelehrten die Wunder sahen, die er tat, und hörten, wie die Kinder im Tempel laut riefen, Hosianna, dem Sohn Davids, wurden sie unwillig und sagten zu ihm, hörst du nicht, was diese rufen? Da antwortete Jesus ihnen, jawohl, habt ihr niemals das Schriftwort gelesen, aus dem Mund von Unmündigen und Säuglingen hast du dir Lob bereitet. Mit diesen Worten ließ er sie stehen, ging aus der Stadt hinaus nach Bethanien und blieb über Nacht dort.
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Heute also der Sonntag Kantate. Singet. Das ist eine wunderbare Gabe, die uns Gott geschenkt hat, dass wir singen können. Wenn Vögel pfeifen, freut uns das auch. Und es gibt Menschen, die können sogar die Stimmen der Vögel unterscheiden und können sagen, von wem das kommt. Ich kann nur 3 unterscheiden. Ich kann die Spatzen von den Amseln unterscheiden und dann kreist bei uns ein Milan-Pärchen. Das sind diese Riesenvögel, die dann auch pfeifen. Aber nehmt mir es nicht übel, das ist kein Gesang. Das ist nur einfach Informationsvermittlung. Wenn ein Vögelchen dem anderen etwas zupfeift. Auch ein Hund, wenn er bellt, das ist Informationsvermittlung. Das ist kein Lobgesang. Und wenn er dann anfängt zu jaulen, dann denken wir auch, oh je. Nur der Mensch kann Musik machen, einfach nur so. Einfach so zur Freude. Und mit dieser Musik die eigene Stimme einsetzen und Gott loben. Nachdenken, was sehe ich in dieser Welt? Jetzt im Mai, eine gefährliche Jahreszeit, man sollte im Mai nicht in den Wald gehen. Die Bäume schlagen aus. Und dann staunen wir über diese Blütenpracht, nicht nur an den Bäumen, sondern auch an der Wiese. Da draußen gab es früher so ein Wiesenstück, voll mit Blumen. Da habe ich immer Bilder gemacht, weil das sah so wunderbar aus und so herrlich aus. Und da kann man so ein klein wenig die Freude Gottes an der Schöpfung spüren. Wie er die Blumen ganz unterschiedlich gestaltet hat und dann dem Menschen die Fähigkeit gegeben hat, da noch etwas mitzubauen, dass man nicht nur rote Rosen, sondern auch gelbe Rosen und nicht nur gelbe Tulpen, sondern auch blaue Tulpen. Es gibt fast nichts, was es heute nicht gibt, wo Menschen mit ihren von Gott geschenkten Fähigkeiten noch ein klein wenig mithelfen können. Und ich denke, das ist durchaus auch im Willen Gottes, wenn er gesagt hat, bebauen und bewahren. Und da geht es um die Freude, sonst würden wir keine Blumen aufs Fensterbrett stellen und im Garten keine Blumen pflanzen, sondern dann wäre halt alles in einem einfältigen Grün. In unserer Geschichte geht es nochmal um etwas anderes. Da geht es um die Einweihung des Tempels in Jerusalem und was da alles vorzubereiten war. Ich weiß nicht genau, ob es da auch Blumen gab, aber Grünzeug ganz sicher. Palmwedeln waren immer dabei, wenn irgendwo ein Fest gefeiert wurde. Doch die stammen ja aus Gottes Schöpfung. Und man hat sich nicht nur gefreut über dies und jenes, sondern man hat sich gefreut an Gott. Und das soll in diesem Text auch noch einmal zum Ausdruck kommen. Es steht in 2. Chronik Kapitel 5 in den Versen 2 bis 14. Das ist der von der EKD für den heutigen Sonntag Kantate vorgegebene Bibelabschnitt. Eigentlich nur ein Ausschnitt draus, aber ich lese alles, weil da sind so wichtige Informationen drin, die wir brauchen, damit wir verstehen, um was es hier denn geht. Also, der Tempel war fertig und jetzt ging es darum, dass in dem Tempel noch Geräte hineingebracht werden müssen. Ich weiß nicht, ob Sie irgendwo in den 90er Jahren, also ganz konkret am ersten Advent 1996, in einer Kirche gewesen sind. Da wurde nämlich der Nachfolger des roten Gesangbuchs in unseren Gottesdiensten eingeführt. Dieses blaue, etwas dick geratene Buch. Und wir können uns vielleicht vorstellen, so haben wir es zumindest gemacht, ich war damals noch auf den Filtern, dass wir dieses Buch feierlich in den Gottesdienst hineingetragen haben. Die Kirchengemeinderäte sind eingezogen und jeder hatte dieses Gesangbuch in seiner Hand. Nicht einfach nur so unterm Arm, sondern wirklich in den beiden Händen. Weil dieses Gesangbuch das von Gott geschenkte Musizieren beinhaltet. Und deshalb steht da auch drüber, für Gottesdienst, Leben, Gebet, Andacht. Das ist jetzt nicht die richtige Reihenfolge. Aber damit soll deutlich werden, dass wir eine Anleitung haben, wie wir denn singen können. Das Judentum hatte das schon lange. Die Psalmen sind das Gebets- und Liederbuch des Volkes Israel. Und ich weiß nicht, ob es Ihnen gerade bei diesem Paul-Gerhardt-Lied wirklich so ging, dass man sagt, ja, das ist das Lob Gottes, da stimme ich gerne mit ein, mit all meinen Erfahrungen, die ich gemacht habe. Und in diesem Text geht es ja nicht nur um den Höhenspaziergang, sondern da wird auch das Ernsthafte angesprochen. Wenn Menschen an die Grenze kommen, wo sie sagen, ich kann eigentlich nicht mehr. Und dann zu wissen, Gott sieht es. Er geht nicht achtlos daran vorbei. Er nimmt uns die Probleme nicht mit einem Handstrich weg, auch wenn er es könnte. Und was er spricht, geschieht, haben wir gesungen. Er mutet uns das eine und andere zu. Aber wir haben die Zusage, dass er uns zum einen nicht über unsere Kräfte hinaus auflegt, und zum anderen, dass er uns tragen hilft. Wir sind in diesem Zustand nicht allein, auch wenn wir nicht verstehen, warum. Da bleiben viele Fragen unbeantwortet. Aber nun hören wir auf diesen Abschnitt. Da versammelte Salomo alle Ältesten Israels, alle Ältesten aus jedem Stamm, alle Häupter der Stämme und Fürsten der Sippen Israels in Jerusalem, damit sie die Lade des Bundes des Herrn heraufbrächten aus der Stadt Davids, das ist Zion. Und es versammelten sich beim König alle Männer Israels zum Fest, das im siebten Monat ist. Das war in früheren Zeit unser September, deshalb heißt der so. September heißt 7, Oktober heißt 8, November 9, Dezember 10. Da hat im März das Jahr begonnen. Wenn man aus dem Auszug aus Ägypten denkt, dort ist es beschrieben. Und es kamen alle Ältesten Israel, und die Leviten hoben die Lade auf und brachten sie hinauf, samt der Stiftshütte und allem heiligen Gerät, das in der Stiftshütte war. Es brachten sie hinauf die Priester und Leviten. Aber der König Salomo und die ganze Gemeinde Israel, die bei ihm vor der Lade versammelt war, opferten Schafe und Rinder so viel, dass es niemand zählen noch berechnen konnte. So brachten die Priester die Lade des Bundes des Herrn an ihre Stätte, in den innersten Raum des Hauses, in das Allerheiligste, unter die Flügel der Cherubim, dass die Cherubim ihre Flügel ausbreiteten über die Stätte der Lade. Und die Cherubim bedeckten die Lade und ihre Stangen von oben her. Die Stangen aber waren so lang, dass man ihre Enden vor dem Allerheiligsten sah. Aber von außen sah man sie nicht. Und sie waren dort bis auf diesen Tag. Und es war nichts in der Lade, außer den zwei Tafeln, die Mose am Horeb hineingelegt hatte. Die Tafeln des Bundes, den der Herr mit Israel geschlossen hatte, als sie aus Ägypten zogen. Und die Priester gingen heraus aus dem Heiligtum, denn alle Priester, die sich eingefunden hatten, hatten sich geheiligt, ohne dass man auf die Abteilungen geachtet hätte. Und alle Leviten, die Sänger waren, nämlich Asaf, von dem hörten wir schon, Psalm 77 und dann vielen anderen Psalmen, Heman und Jedutun, und ihre Söhne und Brüder, angetan mit feiner Leinwand. Sie standen östlich vom Altar mit Zimbeln, Psaltern, Harfen und bei ihnen 120 Priester, die mit Trompeten bliesen. Und es war, als wäre es einer, der trompetete und sänge, als hörte man eine Stimme loben und danken dem Herrn. Und als sich die Stimmen der Trompeten und der Zimbeln und des Saitenspiels erhob und man den Herrn lobte, er ist gütig und seine Barmherzigkeit währt ewig. Da wurde das Haus erfüllt mit einer Wolke als das Haus des Herrn, so dass die Priester nicht zum Dienst hinzutreten konnten wegen der Wolke, denn die Herrlichkeit des Herrn erfüllte das Haus Gottes. Herr, segne dein Wort an unser aller Herzen. Amen. Liebe Gemeinde, das war schon eine große Sache, dieses Fest der Einweihung des Tempels. Da wollten alle dabei sein und sie sollten auch alle dabei sein. Der König Salomo hatte sie alle eingeladen, alle Repräsentanten des Volkes Israel. Und wer davon hörte, der wollte da dabei sein. Ein solches Großereignis wie die Einweihung eines Tempels feiert man nicht alle Tage. Und diese Riesenfestversammlung hatte die Freude im Herzen dabei. Und sie haben dieser Freude Ausdruck verliehen, indem sie Gott geopfert haben. Das Beste, das Schönste, das sie hatten. Denken wir an den Auszug aus Ägypten, 2. Mose 12, wo ein Lämmchen, männlich, ein Jahr alt, ohne jeglichen Fehler, das Beste, was man hatte, Gott geopfert wurde. Nicht eins, wo man sagt, ach, wird sowieso nichts, das zum Opfer reicht's noch. Nein, das Allerbeste, was man hatte, hatte man Gott geopfert. Und die Freude bei den Menschen war so groß, dass offensichtlich, ich weiß nicht, ob jeder, aber die allermeisten was mitgebracht haben. Und dann heißt es hier, man konnte die Opfertiere nicht zählen. So viele waren es. Aber das ist noch gar nicht das Entscheidende. Sondern zu dieser Vorbereitung gehört eine große Sorgfalt, da gehört eine Regie, da gehört eine Anweisung, dass jeder ganz genau wusste, was er zu tun hatte und vor allem, wo er stand. Dieser Abschnitt kommt in der Bibel noch einmal vor, und zwar im 1. Königebuch. Und wer diese beiden Dinge vergleicht, der sieht, da ist vieles bis in den Wortlaut gleich, aber der Chronist hat gedacht, da fehlt doch noch Entscheidendes. Ich weiß nicht, woher er diese Information hatte, ob sie ihm erzählt wurde oder ob er möglicherweise selber dabei war. Die Chronik, die beschreibt einen Zeitraum von über 700 Jahren. Sie wurde immer wieder fortgeschrieben. Das Allermeiste stammt aus der Zeit rund um den König David. König Saul, König David, Salomo, Bau und Einweihung des Tempels. Das war die entscheidende Phase. Und da wollte jeder dabei sein. Und da ging es auch darum, dass man möglichst genau berichtet. Damals gab es noch kein Fernsehen, wo man dann so die Einzelheiten gesehen hat. Oder Radio oder Zeitung mit Bildern. Nein, es musste aufgeschrieben werden. Und der Chronist hat gesagt, das, was ihm wichtig ist, das schreibe ich ins Buch der Chronik. 120 Trompetenbläser. Und was dabei noch auffällt, sie haben so gespielt, als wäre es einer. Ich kann mich erinnern, das war Anfang der 90er Jahre, da kam auf die Alp ein ganz großartiges Orchester, das Minsk Festival Orchester. Damals waren die Grenzen noch offen, da hieß es noch Weißrussland, heute heißt es Belarus, schönes Russland. Ob das dann immer so schön ist, weiß ich nicht. Aber dann Ende der Nullerjahre 2008, 2009 gingen die Grenzen in dieses schöne Russland, in dieses Belarus wieder zu. Nicht, dass man nicht mehr hinein konnte, sondern wie einst in der DDR, dass man nicht heraus konnte. Seither gibt es dieses Minsk-Orchester, so wie es nach Westeuropa kam, um Musik zu machen, nicht mehr. Aber warum sage ich das? In Türkheim, in meiner damaligen Gemeinde, war das erste Konzert dieses Orchesters im Westen. Ich habe das erst viele Jahre später erfahren. Was mich an diesem Orchester so fasziniert hat, Pizzicato, eine Violinistin, weiß, dass man eine Violine oder auch eigentlich alle Streichinstrumente auf zwei Weisen zum Klingen bringen kann, nämlich indem man mit einem Bogen über die Saiten streicht oder wenn man sie mit dem Finger zupft. Und dieses mit dem Finger zupfen nennt man bei den Streichinstrumenten Pizzicato. Und dieses Minsk-Orchester hat es geschafft, das Pizzicato so zu spielen, als wäre es ein einziges Streichinstrument. Und zwar nicht zufällig an irgendeinem Ton, sondern an allen Tönen. Ich war völlig von den Socken, als ich das zum ersten Mal gehört habe. Und habe es dann auch dem Orchesterleiter geschrieben. Es war ein Deutscher. Habe es ihm geschrieben, gefragt, wie er das macht. Und er sagte nur Übung, Übung, Übung. Ja gut, das habe ich jetzt fast vermutet. Aber das ist richtig aufgefallen, wenn man heute sonst auch große, das waren über 50 Streicher, wenn man andere große Orchester hört, der klappert so ganz ein wenig nach, nur Bruchteilen von Sekunden. Aber sie kriegen es schwer hin, das alles auf einen Punkt zu kriegen. Dem Chronisten ist das aufgefallen. Es hat geklungen, als ob keine 120 spielen, sondern nur ein einziger. Und dann ist es ihm bei den Singstimmen auch aufgefallen. Die Chorleiter haben es geschafft, die Stimmen so zu harmonisieren und so zu formen, dass es geklungen hat, als ob nur einer singt. Manchmal freut man sich ja, wenn die Töne so ein klein wenig schweben. Und bei der Orgel macht man das dann so, dass die Töne nicht, weil sonst klingt es so trocken, anders als beim Klavier, da muss es trocken klingen, sonst denkt man, oh je, da war auch schon lange kein Stimmer mehr da. Wenn ein Instrument, da müssen die ja auch noch zusammenpassen, also die Violine und das Klavier sollten schon die gleiche Tonhöhe haben. Wenn das Streichinstrument oder gar eine Flöte auch nur einen Bruchteil eines Tones höher ist, dann hört sich das nicht so sonderlich gut an. Wenn es ein wenig tiefer ist, ist das Ohr freundlicher. Aber am besten ist natürlich, wenn es zusammenstimmt. Das ist dem Chronisten aufgefallen und gedacht, das muss ich aufschreiben. Das ist wichtig. Bevor es aber losging mit der Musik, hat man die Geräte geholt. Alles, was in der Stiftshütte war. Siebenarmige Leuchter, Schaubrottisch, die Schmuckgeräte, die man gebraucht hat. Ja, und dann, ich habe es zweimal lesen müssen, die ganze Stiftshütte hat man mitgebracht. Also dieses Zelt. Es war ja in diesen 40 Jahren der Wüstenwanderung und in den zwei Jahrhunderten danach die Wohnung Gottes bei den Menschen. Und da hat alles dazugehört, auch der Gartenzaun außenrum. Alles hat man in den Tempel gebracht. Alles war Gott geheiligt. Wir würden dann vielleicht das Zelt draußen lassen und denken, naja gut, vielleicht reicht es, dass man irgendwelche Gartenstühle reinstellt, dass die trocken bleiben. Das war damals keine Option. Sondern alles gehörte in den Tempel. Und natürlich als Allerwichtiges die Bundeslade. Dieser wunderschön verzierte Holzkasten, in dem die beiden Gesetzestafeln drin waren mit den 10 Geboten. Und dann wird beschrieben, wie man sie hineingetragen hat und wer das durfte, die Priester, die Leviten. Und dann wird auch beschrieben, wo diese Bundeslade ihren zukünftigen Ort hat, im Allerheiligsten. Dort, wo auch zu späterer Zeit kein Mensch unter der Jahreszeit Zugang hatte. Nur einmal im Jahr beim Yom Kippur, großen Versöhnungstag, ging der hohe Priester hinein, um dort ein ganz besonderes Opfer zu bringen. Und das hat sich durchgehalten, auch als die Bundeslade eines Tages entwendet wurde, aber sie wurde nicht aus dem Tempel gestohlen, sondern die Leute haben sie mitgenommen auf das Schlachtfeld, weil sie meinten, wenn wir die Bundeslade dabei haben, dann siegen wir und dann ist alles gut, weil ja Gott bei uns ist. Und dann hat Gott gesagt, das ist nicht in meinem Sinne. Und dann war die Bundeslade plötzlich weg. Der Platz war leer im Allerheiligsten. Und doch wurde jedes Jahr an dieser Stelle das Sühnopfer gebracht. Und dann ist noch etwas aufgefallen, diesem Chronisten, nämlich die Kleidung. Vielleicht denkt man, das sind Nebensächlichkeiten. So wie mir mal jemand gesagt hat, Gott liebt mich, egal wie ich angezogen bin. Und da habe ich ihn gefragt, ja gut, dann würdest du auch im Schlafanzug zum Gottesdienst kommen. Ja, nun das vielleicht nicht. Aber ich erinnere mich an einen Gottesdienst, da habe ich dann doch wegschauen müssen, als vorne ein Mann stand, der Schriftlesung gemacht hat Und der hatte so ein rot-schwarz kariertes Waldarbeiterhemd an und eine braune Waldarbeiterhose. Das war alles frisch gewaschen, das war alles sauber. Aber ich habe doch gedacht, würdest du so zu deiner eigenen Hochzeit kommen? Oder eine Gartenbaufachverkäuferin würde die so, wie sie im Garten steht und pflanzt oder vielleicht auch wieder erntet, würde sie so zu ihrer eigenen Hochzeit kommen? Da weiß man doch, wie man sich kleidet. Zu meiner Jugendzeit gab es noch Werdighäs und Sondighäs. Vielleicht kennen es ein paar von euch auch. Da wusste man, der Sonntag ist der Tag des Herrn. Und ich möchte zu der Versammlung, die Gott einberufen hat, wir haben jetzt hier keine Glocken, aber an anderer Stelle hat es geläutet, ich möchte da nicht minder gekleidet kommen, wie entweder zu meiner eigenen Hochzeit oder zu einem Dinner beim Bundespräsidenten. War doch jetzt King Charles in Amerika. Und da wurde auch ein Dinner gezeigt, wo King Charles mit Fliege und mit Schärpe, das sind diese schrägen Tücher, da war. Und auch der amerikanische Präsident hatte eine weiße Fliege und eine Schärpe und war festlich gekleidet. Zu diesem besonderen Anlass waren sie festlich gekleidet. Ich bin sonst kein Krawattenträger. Und unter meinem Talar sieht man das alles auch gar nicht. Aber ich denke, Gott sieht es. Und ich möchte, wenn ich in den Gottesdienst komme, in die Versammlung des Königs aller Könige, da möchte ich dem Anlass entsprechend festlich gekleidet sein. Sie waren angetan mit feiner Leinwand. Dem Chronisten ist das aufgefallen. Und das war keine Nebensächlichkeit, sondern das war wirklich ein entscheidender Moment von diesem Bild, das er da gesehen hat, mit dieser festlichen Versammlung. Die Vorbereitungen sind abgeschlossen. Jetzt geht's los. Und es geht los mit Musik. Gott loben, das ist unser Amt. Davon werden wir nachher noch singen. Aber wie wird gelobt? Manche von Ihnen haben es mitbekommen, dass gerade im Moment das Gospelfestival in Stuttgart stattfindet. Eine so großartige Sache, dass gestern Abend sogar die Tagesschau darüber berichtet hat. Also vielleicht brauchen wir mehr solche Großveranstaltungen, damit wir wieder ins Fernsehen kommen als Christen, damit wir positiv ins Fernsehen kommen und nicht nur einfach kritisiert wird und alles schlecht geredet wird. Über 5000 Sängerinnen und Sänger. Und es hat geheißen, ganz Stuttgart singt. Überall, wo die Leute aufgetreten sind, hat man gesungen, egal ob in der U-Bahn oder auf den Straßen. Und es hieß dann 200 Chöre aus 23 Ländern. Also das ist schon eine großartige Sache. Das war was anderes als dieses Bum, 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 das man am 1. Mai über den Schwarzwald hat dröhnen hören und ich gedacht habe, hoffentlich hört es bald auf, weil da bei diesem Krach kann man nicht schlafen. Es hat dann auch aufgehört. Gott loben, das ist unser Amt. Kennt ihr den Unterschied zwischen Loben und Danken? Beim Danken erfahre ich, dass Gott etwas gemacht hat. Ich muss darüber nachdenken, was war gestern, was war heute Morgen, dass wir in dieser Strecke vom Nordschwarzwald zum Südschwarzwald gesund angekommen sind, dass die Ampeln fast alle auf grün gestellt waren, wenn wir gekommen sind. Das ist kein Zufall. Und ich danke unter jeder grünen Ampel. Danke, Jesus. Warum denn nicht? Das sind doch keine Zufälle. Wenn Gott uns so etwas schenkt. Und wenn die Ampel rot ist, danke ich auch. Dann habe ich Zeit nachzudenken, was kommt denn jetzt noch? Habe ich alles Oder gut, wenn man unterwegs ist, dann ist diese Frage überflüssig, ob ich alles habe. Wir waren hier kurz vor Villingen, da habe ich meine Frau gefragt, habe ich mein Buch dabei? Ja, sie hat gemeint, ich hätte es hinten reingelegt. Trotzdem, was hindert uns daran, Gott zu danken, was er getan hat? Beim Loben geht noch eine Schippe drüber, da geht es um die Frage, wie er es getan hat. Also, dass bei uns in jedem Mittag irgendwas auf dem Tisch steht zum Essen, damit rechne ich. Und dann steht es da in all seiner Buntheit. Und da kann ich sagen, danke fürs Kochen. Aber ich habe noch keine Ahnung, ob das auch schmeckt. Und wenn es dann richtig gut ist, dann kommt das Lob. Wir machen das meist ohne Worte. Wer Zeit hat wie ein Rentner, der hat vielleicht im ZDF schon die Küchenschlacht gesehen. Hochinteressante Sendung an jedem Werktag nachmittags, außer samstags. Und ein Juror, der das Essen von Laien dann bewertet, der nimmt die Karte, die vor ihm liegt, wo drauf steht, was da gekocht wurde, und dreht sie um und legt sie auf den Tisch. Und dann ist man eine Runde weiter. Und das mache ich auch, wenn mir es schmeckt. Ich nehme zwar keine Karte, aber die Handbewegung, dass ich so mache. Und dann weiß meine Frau, das war ein Treffer. Und ich sag's euch, ihr seht es an meinen Rundungen, da gibt es viele Treffer. Und jetzt ist die spannende Frage, wer wird denn hier gelobt? Ich durfte einmal auf der Alp droben ein neues Pfarrhaus einweihen. Meine Güte, ich musste immer alles aufschreiben. Welcher Architekt? Welche Baufirmen? Welche Mitarbeiter? Wer hat das Ganze kontrolliert? Und dies und jenes, dass man ja niemanden vergisst. Bei einem Posaunenchorjubiläum habe ich mal einen der früheren Chorleiter vergessen. Der war kurz vor die 90 und hatte seinen Namen nicht gehört und ich habe ihn nicht ausgesprochen. Das war ein mittleres Drama. Da darf man niemanden vergessen. Und jetzt lesen wir hier nichts von Baumeistern, wir lesen nichts von Schreinern, wir lesen nichts von Metallarbeitern, wir lesen nichts von einer Firma, die das Fundament mit dem Bagger ausgehoben hat. Und nein, darum geht's gar nicht. Nicht einmal der Salomo wird gelobt, weil er dieses Haus bauen durfte, das eigentlich schon David bauen wollte. Und Gott hat zu ihm gesagt, nee, David, du nicht. Dein Sohn Salomo, der darf's bauen. Salomo wird nur erwähnt, dass er dabei war, dass er da vorne draus ging und das war's dann. Gelobt wird nur einer und das ist Gott. Er wird gelobt. Aber jetzt nicht, dass er dem Volk Israel ein so wunderschönes Gebäude hingestellt hat. Und das alles so großartig geworden ist und der ganze Schmuck und das Gold und die Freude, die man hat, nein, darüber wird Gott nicht gelobt. Würde sich ja eigentlich nahelegen, dass man ihn vielleicht darüber lobt, dass bei dem ganzen Bau kein Arbeiter zu Tode kam oder vielleicht verletzt wurde, steht kein Wort da. Sondern was wurde gelobt? Zwei Dinge. Er ist gütig. Und seine Barmherzigkeit währt ewig. Das wird gelobt. Und das gilt für die Vergangenheit und das gilt für die Zukunft. Die Güte Gottes ist, dass wir nicht gar aus sind, heißt es an einer Stelle. Die Barmherzigkeit, ach, das ist im Deutschen so ein wunderschönes Wort. Hat jetzt mit der ursprünglichen Bedeutung von diesem Wort nichts zu tun, aber ich finde es trotzdem schön. Barmherzigkeit, da steckt das Wort Arm drin, also das hier, und das Wort Herz. Und ich stelle mir das immer so in der Barmherzigkeit Gottes. Nimmt er uns in seine Arme und drückt uns an sein Herz. Das ist für mich Barmherzigkeit. wenn die Kinder, wenn die Enkel beim Spielen auf die Straße fallen und dann ist das Knie aufgeschürft oder gar die Hose zerrissen oder sonst, das ist ja für Kinder auch ein Drama. Und sie dann in den Arm zu nehmen und zu sagen, alles gut und wir schauen, dass es wieder in Ordnung kommt. Nichts anderes macht Gott, dass er sagt, alles ist gut und ich schaue danach, dass es wieder in Ordnung kommt. Und so drückt er uns mit seinem Arm an sein Herz. Wie gesagt, von der Herleitung dieses Wortes ist es jetzt nicht ganz richtig, aber mir gefällt einfach dieses Bild. Und seine Güte, mit der er uns nachgeht und uns nicht fallen lässt, wenn wir ihm aus der Spur laufen, wenn wir eigene Wege gehen, wenn wir eigene Entscheidungen treffen, vielleicht sogar im Wissen, dass Gott das nicht will. Mutwillig nennt man sowas. Trotzdem lässt Gott uns in seiner Güte nicht fallen. Das schönste und für mich eindrücklichste Beispiel ist David. Der hat ja nun gegen eine Vielzahl von Geboten verstoßen, als er sich die Batseba ins Haus geholt hat, die Frau des Uriah. Das war nicht nur Ehebruch, das war nicht nur lass dich nicht gelüsten deines nächsten Hauses, Weib, Kinder und so weiter, sondern dann kam auch noch dieser Auftragsmord dazu, dass er den Uriah an die Stelle hat stellen lassen, wo Gott, wo der Kampf durchbricht. In der Hoffnung, dass der Uriah ums Leben kommt und dass dann die mittlerweile eingetretene Schwangerschaft der Batseba nicht mehr verfolgbar ist. Wäre ich der Vater, spielt dann keine Rolle mehr. Und dann seine Großherzigkeit, dass er diese Soldatenwitwe ins Königsschloss geholt hat. Und dann später auch noch geheiratet hat und alle haben gestaunt, was für einen großartigen König wir haben. Nur einer hat es nicht durchgehen lassen und das war Gott. Und hat den Nathan geschickt und der Nathan hat den David gestellt. Und dann im 2. Samuel, Kapitel 12, wird in einem Vers berichtet, dass David sich ohne Umschweife zu seiner Schuld gestellt hat. Und im gleichen Vers spricht ihm der Nathan im Auftrag Gottes die Vergebung seiner Schuld zu. Im gleichen Vers. Sündenbekenntnis und Sündenvergebung gehört unmittelbar zusammen. Und wenn Gott vergibt, und das geht aus der Folgegeschichte hervor, wenn Gott vergibt, geht er mit unserer Schuld so um, als wäre sie nie geschehen. Denn das zweite Kind dieser Batseba war kein geringerer als der König Salomo. Ich hätte gedacht, Gott, nimm doch einen von den rechtmäßigen Söhnen, von mir aus auch den Absalom, aber doch nicht aus einer ehebrecherischen und mörderischen Beziehung. Und Gott sagt, war da was? Das heißt Vergebung bei Gott. Darüber wird Gott gelobt. Seine Güte und seine Barmherzigkeit. Und dann füllt sich der Tempel mit Rauch, sodass die Priester den Raum verlassen mussten. Die konnten ihre Arbeit nicht mehr tun. Das hat mich an den Jesaja erinnert. Jesaja 6, wo Jesaja berufen wird. Auch da füllt sich der ganze Tempel mit Rauch und die Schwellen beben und man hat nichts gesehen, nur diese Ahnung vom Saum des Mantels Gottes. Wo Gott gelobt wird, da kehrt er ein, da ist er zu Hause. Wo wir Gott loben, da kehrt er bei uns ein, da ist er bei uns zu Hause. Denn die Herrlichkeit des Herrn erfüllte das Haus Gottes. Wir können jetzt froh sein, dass es hier keinen Rauch gibt. Sonst würden die Schwestern wahrscheinlich die Feuerwehr rufen, den Rettungsdienst. Aber im Tempel damals wusste man, es ist Gott, der anwesend ist. Er hat Heimat genommen im Tempel. Er hat Heimat genommen auch in diesem Haus. Er hat Heimat genommen in Kirchen, sonst würden Urlauber nicht im Urlaub Kirchen aufsuchen. Da geht es nicht nur ums Museum, sondern da geht es auch darum, dass man hier Gott begegnen will. Ihm danken und ihn loben. Gott loben, das ist unser Amt. Amen. Wir beten. Herr unser Gott, lieber himmlischer Vater, wir können nur staunen über das, was wir in deinem Wort gelesen haben, über die festliche Einweihung des Tempels und wie die Menschen dieses Fest gefeiert haben, wie alles wohl vorbereitet war, wie nichts vergessen wurde. Hab Dank, dass auch du dich darüber gefreut hast, dass du von diesem Tempel Besitz ergriffen hast, ihn gefüllt hast mit deinem Geist. Und Herr, darum bitten wir dich auch heute noch, dass du unsere Kirchen erfüllst mit deinem Geist, dass nichts anderes darin Platz hat als dein Lob, das Lob deiner Güte und deiner Barmherzigkeit, wie du Menschen begegnen willst, wie du sie hineinnimmst in dein heiliges Wirken. Herr, wir bitten dich, auch wenn wir nicht alles verstehen, dass wir doch hinter jedem einzelnen Schritt in unserem Leben deine Führung erkennen. Dass wir wissen, du hältst uns. Du lässt uns nichts los. Und niemand kann uns aus deiner Hand reißen. Präge das tief in unsere Herzen ein und wecke in uns immer und immer wieder die Sehnsucht nach dem Himmel. Dass wir ein Ziel vor Augen haben, dass wir wissen, eines Tages stehen wir vor dir, vor deinem Thron und dürfen mit einstimmen in diesen himmlischen Lobgesang, den diese Welt nicht kennt, den man auf dieser Erde nicht hört. Hab Dank für deine Güte und Barmherzigkeit, mit der du unser Leben in deine Hand nimmst, uns leitest, uns führst, uns immer wieder auf den Weg zurückholst, uns unsere Schuld vergibst und uns die Augen dafür öffnest, was du tust und wie du es tust. Lass uns lernen, dankbar zu sein für alle Dinge, von morgens bis abends. Und öffne uns die Augen, dass wir erkennen, dass wir dich loben dürfen, wie du es machst. Darüber staunen, nicht nur jetzt in der Natur, sondern in allem, was in unserem Leben geschieht. Hab Dank für die Häuser, in denen dein Wort verkündigt wird. Hab Dank für die Menschen, die in diesem Dienst stehen. Hab Dank für die Schwestern hier und an allen Orten, wo sie wirken. Hab Dank für alle, die in deinem Dienst sind. Lege deine segnenden Hände auf sie. Lob und Dank sei dir für diesen Sonntag. Kantate, singet und lobet. Amen. Wir beten mit den Worten, die uns Jesus gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Es gibt nur wenige Dinge, die noch bekannt zu geben sind. Dazu zählt als erstes, unser nächster Gottesdienst findet in 14 Tagen statt. Am 17. Mai. Es gibt inzwischen auch einen gelben neuen Zettel, den Sie mitnehmen können, um dann vor Augen zu haben, wie es immer weitergeht mit unserem Rhythmus. Es liegen auf dem Tisch auch verschiedene Schriften aus, zum Beispiel dieses Heftchen, das die verschiedensten Gebetsanliegen gesammelt hat bis zum Pfingstjugendtreffen. Da geht's los mit den Anliegen ab dem 14. Sie können gerne noch so etwas mitnehmen. Und dann möchte ich natürlich ganz herzlich Danke sagen, Herrn Pfarrer Manz. Wir haben so viele wichtige Worte gehört. Ich habe gedacht, welchen Satz nehme ich jetzt heraus? Und ich möchte mitnehmen, wo Gott gelobt wird, da kehrt er ein. Und das möge er uns in der neuen Woche schenken. Und Herr Manz wird uns auch gleich den Segen mitgeben. Ich habe ihn aber auch gebeten, noch kurz zu sagen, wofür die Kollekte am Ausgang gedacht ist.
Ja, wir sind seit vielen Jahren verbunden mit dem Wörnersberger Anker. Das ist ein Einkehrhaus und zugleich ein, wie soll man es nennen, Diensthaus. Da gibt es eine Jahresmannschaft, wo junge Männer, junge Frauen ein Jahr lang mitleben, mitarbeiten und einfach Gottes Wirken in diesem Haus kennenlernen. Dann finden dort Schulungen statt und man kann sich sehr gut erholen. Es gibt Kinderprogramm in den Sommerferien und wir durften dieses Haus schon das eine und andere Mal genießen als Familie und auch in der Mitarbeiterschaft, dass wir dort ein Mitarbeiterwochenende verbringen durften. Und dieses Haus existiert nur, weil es Spenderinnen und Spender gibt. Und es wäre schön, wenn Sie heute mithelfen, dass die Mannschaft ermutigt wird, weiterzumachen. Denn die Finanzen, die sind bei solchen Häusern ein Thema, ob man das nun will oder nicht. Wir dürfen darüber reden und wir müssen darüber reden. Und ich freue mich, wenn Sie dieses Haus mit unterstützen. Wörnersberger Anker im Nordschwarzwald. Geht in diesen Sonntag und in die neue Woche unter dem Segen unseres Herrn. Der Herr segne dich und er behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. Amen.
Weitere Predigten, Vorträge und Veranstaltungen finden Sie auf unserer Homepage www.diakonissenmutterhaus-eidlingen.de.